was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserer Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Wir haben jetzt Teil Nummer 27, die Ökumene. Es ist der letzte Teil und gleichzeitig der Höhepunkt dieser Serie. Und ich bin gespannt, was das uns heute sagen wird und bringen wird. Wir wollen gemeinsam zu Beginn beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in den vergangenen Themen so viele Dinge aus deinem Wort lernen konnten, dass wir vergleichen konnten und dass wir wissen dürfen, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir darin Wahrheit finden, das Licht finden können. Herr, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du das Licht bist und dass du auch uns das Licht geben möchtest und dass wir auch leuchten können, dass wir unser Licht vor den Menschen leuchten lassen und dass sie die guten Werke sehen und ihren Vater im Himmel preisen. Wir bitten dich, dass du uns auch jetzt mit deinem Heiligen Geist die Herzen öffnest und den Verstand und dass wir das, was wir jetzt hören, auch verstehen und in die Tat umsetzen können, dass wir auch den richtigen Weg finden, der zum Leben führt. Sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, Thema 27, die Ökumene. Wir haben ja schon in den vergangenen Themen jede Menge verschiedene Konfessionen und Religionen betrachtet und auch gesehen, wo sind welche, die mehr oder weniger biblisch oder auch weniger biblisch da unterwegs sind. Aber in der Ökumene ist eigentlich die Frage, wie ist das Ganze zusammengesetzt und wie gehört das zusammen? Und was für einen Prozess gibt es, um die Einigkeit der Christen und der Kirchen herzustellen? Wir haben wieder vier Teile. Erstens die Geschichte und Verbreitung. Zweitens die Übereinstimmung mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise und Schlussfolgerungen für unser Leben. Ja, ein wenig zur Geschichte. Die Ökumene, das Wort Ökumene hat verschiedene Bedeutungen. Wenn wir jetzt hier über Ökumene sprechen, dann meinen wir damit, das, was die Kirchen in einer Zusammenarbeit und Zusammenschluss vorhaben, das, was die katholische, evangelische Kirche und auch die anderen Freikirchen in der gemeinsamen Arbeit für Ziele haben und auch für gemeinsame Aktivitäten haben. Als Beginn der modernen ökumenischen Bewegung wird die Weltmissionskonferenz in Edinburgh im Jahre 1910 angesehen. Damals hatten sie drei Ziele, und zwar erstens ein gemeinsames Handeln in der Mission, zweitens eine Einheit in der Verkündigung von Jesus Christus und drittens ein gemeinsamer Dienst an der Welt. Das heißt, hier war das Ziel noch nicht definiert, dass man sagt, ja, wir möchten gerne irgendwie unsere Kirchen zusammenführen, dass es wieder am Ende eine Kirche wird. Und über lange Jahre hat man auch gesagt, nein, es war nie das Ziel und wird auch nie das Ziel sein. Aber wir sehen momentan, dass das doch in diese Richtung läuft. Aber das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Ja, die Ökumene hat verschiedene Ebenen, wie sie organisiert ist. Eigentlich ist die richtige grundlegende Ökumene, es ist die weltweite Ökumene. Nämlich, das ist der Ökumenische Rat der Kirchen, der ÖRK. Und das sind also alle Kirchen dabei, die irgendwo sagen, wir möchten hier auf einer gemeinsamen Plattform gemeinsam zusammenarbeiten. Interessant ist, dass in diesem ÖRK die katholische Kirche nicht Mitglied ist. Die ist dort nur Gast. Und von daher, und zwar das kommt daher, weil die katholische Kirche sagt, auf Weltebene verstehen sie sich als allein seligmachend. Und dass es keine andere Kirche geben kann, die auch irgendwo, ja, wo man sich annähern könnte oder müsste oder sollte. Und von ihrem Selbstverständnis her, deswegen können sie da nicht mitmachen. In den unteren Ebenen sind sie überall dabei, auch als Vollmitglieder und sogar auch als Leitende, aber in diesem Übergeordneten eben nicht. Ja, das ist also die weltweite Organisation, die ÖRK. Die nächste Ebene ist die nationale Ebene, das sind die Church Councils. Und in Deutschland heißt das nicht Church Council, eigentlich Kirchenrat. Aber in Deutschland haben sie einen anderen Namen gegeben, nämlich Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ACK. Und das ist also die ACK Deutschland, wo dann hier verschiedene Kirchen aktiv zusammenarbeiten. Es gibt Vollmitgliedschaft, Gastmitgliedschaft und auch Beobachterstatus. Dann haben wir die Ökumene auf Bundesländerebene. Das ist auch die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, der gleiche Name, nur dann eben nicht Deutschland hinten dran, sondern das Bundesland. Also ACK Sachsen, ACK Baden-Württemberg, ACK Bayern und so weiter. Und dann haben wir die vierte Ebene, das ist die regionale Ebene. Das ist dann in verschiedenen Städten. Auch die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen wieder. Das ist dann ACK Frankfurt, ACK München, ACK Berlin und so weiter. Das heißt, also, wir haben diese vier Ebenen, wo die in der Ökumene die Zusammenarbeit stattfindet. Natürlich, je weiter man runterkommt, da ist es mehr die Zusammenarbeit durch in praktischen Fragen. Dass man gemeinsame Aktivitäten macht oder gemeinsame Ausflüge oder gemeinsame Stellungnahmen. Je weiter höher man kommt, desto mehr ist die Frage der Ökumene mehr eine grundsätzliche Frage. Inwiefern die Kirchen zusammenarbeiten oder auch zusammen gehen sollen. Und das ist dann mehr prinzipiell, und weil man runterkommt, desto mehr wird das dann auch individuell und praktisch. Ja, es gibt auch Kommunen, die ökumenisch ausgerichtet sind. Das ist die Taizé-Kommune in Frankreich und auch Kloster Gnadental in Deutschland, die auch von der Idee her sagen, dass das von allen Konfessionen und Religionen eigentlich auch die Leute kommen sollen und man dann gemeinsam die Religion und den Glauben auslebt. Und deswegen sind die auch gerade, die haben auch extra Lieder, diese Dichten, die haben eine bestimmte Richtung, ökumenisch ausgerichtet. Und auch so versucht man das auch, dass man gerade das Gefühl auch ziemlich anspricht, weil man über das Gefühl eben auch und über das Erlebnis Religion, dass man da eben auch Gemeinsamkeiten entwickeln kann und auch darauf aufbauen kann. Ja, die Frage ist jetzt, was ist Ökumene? Wie verstehen sich die Kirchen? Was verstehen die Kirchen selbst unter Ökumene? Und zwar die evangelische Kirche und auch die Freikirchen sagen, Ökumene heißt, man trifft sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und da arbeitet man eben zusammen. Die katholische Kirche hat ein anderes Verständnis. Sie hat immer schon gesagt, seitdem Luther damals die 95 Thesen angeschlagen hat, sie hat immer das Verständnis, dass sie sagt, wir sind die allein selig machende Kirche und alle anderen müssen wieder zurückkommen in den Mutterschoß der Kirche. Das heißt, sie müssen alle wieder katholisch werden. Natürlich sagen sie das nicht offen so, weil das die anderen nicht gerne hören würden, aber es ist eigentlich das Ziel. Und wenn man sich das mal anschaut, die letzten 100, 150 Jahre, dann sieht man, dass es auch in diese Richtung läuft. Ja, wie sieht das praktisch aus in der Ökumene und in der Zusammenarbeit? Man hat zum Beispiel konfessionsübergreifende Gottesdienste, Hochzeiten oder auch normale Gottesdienste. Man hat Bibel-, Gebets- und Gesprächskreise, Begegnungen und Gemeindefeste, die konfessionsübergreifend sind. Man hat auf Kirchenleitungsebene theologische Konsultationen, wo man versucht, dann auch über theologische Fragen zu diskutieren und auch überlegt, wo haben wir denn Gemeinsamkeiten und wo können wir unsere Unterschiede auch einfach stehen lassen. Dann gibt es gemeinsame Erklärungen zu gesellschaftlichen Themen. Zum Beispiel, wenn wieder irgendetwas geschieht oder zur Frage Homosexualität oder zur Frage von Abtreibung oder irgendwelche ethischen Dinge, ist es immer so, dass die Kirchen versuchen dann, gemeinsame Erklärungen herauszubringen. Ja. Und man hat auch gemeinsames diakonisches Handeln. Das sind so die Ebenen und die praktischen Dinge, wo man also in der Ökumene das praktische Handeln sieht. Ja, ich möchte jetzt ein paar Dinge mal aufzeigen, wie wir sehen können, wie auch die Ökumene gerade auf der höchsten Ebene zwischen den Kirchen funktioniert und wo da die Reise hingeht und was schon passiert ist in den letzten 20 Jahren. Interessant ist das Papier, was am 31. Oktober 1999 verabschiedet worden ist, nämlich die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Und zwar ist das ein Abkommen zwischen der römisch-katholischen Kirche und zwischen dem lutherischen Weltbund. Warum gerade an dem Datum? Man wollte, bevor das neue Millennium beginnt, das Jahr 2000, hier ein Signal setzen, ein Zeichen setzen, indem man sagte, der Grund für die Reformation war ja ursprünglich die Frage der Rechtfertigung. Und selbst das war nicht die Urabsicht von Luther gewesen, sondern noch dahinter stand die Frage des Ablasshandels. Der Ablasshandel war der Auslöser. Und dann war aber die Frage, wenn wir keinen Ablasshandel dulden, warum dulden wir denn nicht? Dann ist die Frage, wie wird der Mensch überhaupt gerettet? Und von daher war eigentlich die Frage der Rechtfertigung, der Erlösung, die entscheidende Frage, wo sich die Reformation und die katholische Kirche unterschieden haben. Und indem sie jetzt ein gemeinsames Dokument erarbeiten und auch unterzeichnen, wollen sie damit zeigen, wir sind in der Frage der Rechtfertigungslehre wieder eins geworden. Und damit ist der Grund für die Spaltung, die Reformation ist eine Kirchenspaltung, ist nicht mehr da. Und wenn der Grund nicht mehr da ist, dann können wir auch wieder sichtbar eine Kirche bilden. Später hat sich auch der Weltrat der methodistischen Kirchen dort angeschlossen und dieses Papier auch mit unterzeichnet. Das Problem war folgendes, dass es schwierig war, diese Schrift zu formulieren, weil ja die beiden Kirchen, die katholische und die evangelische Kirche, ja doch irgendwo immer noch verschiedene Auffassungen haben über die Frage der Rechtfertigung. Und dann haben sie dieses Papier so geschickt formuliert, dass es nach außen auf den ersten Blick aussieht, als ob es evangelische Theologie wäre. Aber wenn man es genau betrachtet, dann sieht man, dass es eigentlich auch katholische Theologie da drin steckt. Also es ist so schwammig formuliert, dass man das in beide Richtungen deuten und auslegen kann. Ich habe hier mal ein Beispiel aufgeschrieben, einen Abschnitt von diesem Text. Dort heißt es, wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf sein Heil völlig auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist. Die Freiheit, die er gegenüber den Menschen und den Dingen der Welt besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil hin. Das heißt, als Sünder steht er unter dem Gericht Gottes und ist unfähig, sich von sich aus Gott um Rettung zuzuwenden. Rechtfertigung geschieht allein aus Gnade. Wenn man das so liest, dann denkt man, ach, so wunderbar, haben die Katholiken endlich eingesehen, dass es aus Gnade geschieht. Aber was sie hier schreiben, ist keine Kehrtwendung der katholischen Position, sondern sie haben einfach nur ihre Position ein wenig, naja, man kann sagen, ein bisschen gedehnt und ein bisschen anders formuliert, dass eben das die Evangelischen hier auch mit unterschreiben konnten. Er steht hier nirgendwo in diesem Papier, die Rechtfertigung geschieht allein aus Glauben. Weil das ist der entscheidende Punkt. Ja. Weil sie sagen immer noch, auch mit dem Papier können sie immer noch sagen, Rechtfertigung geschieht durch Werke und durch die Kirche. Die Kirche spendet das Heil und nicht der Glaube des Menschen. Natürlich haben sie diese Formulierung auch nicht drin, dass die Kirche das Heil spendet. Das haben sie auch schön umschifft. Aber wenn sie sagen, allein aus Gnade, dann denken die Evangelischen, wenn sie das Wort hören, allein aus Gnade, dann denken sie, die Rechtfertigung kommt von Gott, er bietet sie uns an und durch die Gnade Gottes können wir im Glauben es annehmen. Das ist also das Konzept der Gnade Gottes ohne die eigenen Werke ist sofort hier dabei. Während die katholische Kirche, wenn sie das liest, sie denkt, dass es ein Gnadenakt Gottes ist, dass Gott über die Kirche dem Menschen das Heil anbietet. Und dass es also eine Gnade ist, dass der Mensch das Heil über die Kirche annehmen kann. Also auch die Rechtfertigung, die durch die Kirche geschieht, Gnade, allein aus Gnade. Also von daher sehen wir hier, dass es verschiedene Konzepte sind, die man in den gleichen Satz hineinlesen kann. Ja, deswegen gibt es auch einen Anhang zu diesem Papier. Und in dem Anhang steht drin, wir Evangelischen glauben das so und wir Katholiken glauben das so. Ja. Deswegen, sie versuchen nach außen hin zu zeigen, als ob es gleich wäre, aber eigentlich sind die Unterschiede doch noch da. Aber man sieht hier, sie haben sich bemüht, um einen Weg vorzugeben und zu zeigen, dass sie bemüht sind, wieder eine Kirche zu bilden. 1999 gab es auch noch eine zweite Erklärung, nämlich auch von beiden herausgegeben, eine gemeinsame Erklärung, die lautete, Menschen brauchen den Sonntag. Das ist sehr bezeichnend, weil ja gerade der Sonntag etwas ist, was die beiden miteinander verbindet. Das sind zwei Lehren vor allen Dingen, die hier die katholische und die evangelische Kirche sehr stark miteinander verknüpfen. Das ist einmal die Frage des Sonntages, was ja eigentlich entgegen der Bibel steht. Und das zweite ist die Frage der unsterblichen Seele. Auch das ist mit der Bibel nicht zu vereinbaren. Und hier haben sie eben gemeinsam geschrieben, wie wichtig ihnen der Sonntag ist und dass die Sonntagsheiligung einen großen und hohen Stellenwert hat und dass sie das hier gemeinsam bezeugen. Ich habe nur so ein paar Stichpunkte mal hier rausgeschrieben. 2003 war der erste ökumenische Kirchentag in Berlin. Sonst gab es immer nur evangelische und katholische Kirchentage. Und da war natürlich die Frage auch, was machen wir mit dem Abendmahl? Weil das immer der große Streitpunkt ist, dass sie nicht das gemeinsame Abendmahl feiern dürfen. Weil die Katholiken sagen, dass beim Abendmahl das in den echten Leib Jesu verwandelt wird, das Brot, und dass der Wein in das echte Blut Jesu verwandelt wird. Und die evangelische Kirche sagt, nein, das ist keine Verwandlung, sondern Gott ist zwar real, Jesus ist real, dort gegenwärtig, aber es ist nicht eine echte Verwandlung. Und die Katholiken sagen, sie können nicht mit den anderen zusammen teilnehmen, weil sie sagen, nur wenn der katholische Priester das Mahl und die Worte spricht, dann kann die Verwandlung auch stattfinden und sonst ist das nicht gültig. Deswegen, weil sie dann die anderen nicht anerkennen als vollgültige Priester oder als Klerus, ist das sehr, sehr schwierig. Und außerdem sagen sie, spendet ja nach ihrem Verständnis, spendet der Priester, wenn er das Abendmahl austeilt, spendet er das Heil mit der Oblate. Und wenn jetzt ein Mensch, der eigentlich nicht den katholischen Glauben hat und damit in ihrem Sinne nicht erlöst ist, von ihm die Oblate bekommt, dann ist es ein Problem. Weil der ja eigentlich nicht gerettet ist, aber durch die Oblate das Heil jetzt sozusagen eingeimpft bekommt. Und wie kann ein Mensch, der nicht gerettet ist, das Heil bekommen? Deswegen ist das etwas, wo sie sagen, das ist nicht möglich, das können wir nicht machen. Deswegen darf auch bei den Katholiken nur ein überzeugter und gläubiger Katholik das Abendmahl einnehmen. Deswegen haben sie auch so ein Problem damit, dass man jetzt das geöffnet hat, dass auch Geschiedene am Abendmahl teilnehmen dürfen, also an der Messe oder an der Eucharistiefeier. Oder auch, dass wenn ein Katholik mit einer Protestantin verheiratet ist oder auch andersrum, dass auch der andere Partner jeweils teilnehmen darf am Abendmahl. Warum? Weil sie auch sagen, wenn jetzt jemand wieder verheiratet ist, nach katholischer Auffassung ist jede Ehe unauflösbar. Und wenn jetzt jemand sich scheiden lässt und wieder verheiratet ist, dann ist das eigentlich eine ständige Sünde, in der er lebt. Und wenn jemand in ständiger Sünde lebt, ist er also nicht gerettet. Und wenn er aber eine Eucharistie, die Oblate gereicht bekommt, dann würde das bedeuten, dass er in dem Moment das Heil gespendet bekommt, aber trotzdem nicht gerettet ist. Und das ist ein Widerspruch, der nicht sein kann und nicht sein darf. Deswegen sagen sie, ist das nicht erlaubt und nicht möglich, dass das Geschiedene und Wiederverheiratete am Abendmahl teilnehmen können. Und jetzt hat der Papst Franziskus aber das geöffnet. Er hat gesagt, es muss Ausnahmen geben und man muss im Einzelfall das prüfen und dann muss auch ein Geschiedener am Abendmahl teilnehmen dürfen. Und das war für die Konservativen, für die Kurie, war das ein halber Weltuntergang. Weil sie damit sagten, wenn das geschieht, dann ist erstens das gesamte Sakramentsverständnis in Frage gestellt, weil dann eben der das Heil gar nicht bekommen kann, wenn er in Sünde lebt. Aber wir haben das Verständnis, dass das Heil da übertragen wird. Und deshalb, und das Zweite ist, dass eigentlich die Grundlagen der Kirche, dass die Kirche Heil spendet, auch in Frage gestellt wird. Deswegen ist das ein riesengroßer Streit gewesen, warum sie sogar auch einige konservative Katholiken sagen, dass man den Franziskus exkommunizieren müsste, weil er solche liberalen Auffassungen hat, weil eben im Hintergrund dieses Verständnis der Kirche dahinter steht. Und jetzt war Folgendes, warum ich das Ganze erzähle. 2003 wollten sie jetzt ein gemeinsames Abendmahl praktizieren. Und es sollte ein katholischer Priester durchführen mit einem evangelischen Pfarrer zusammen. Und sie haben das dann vorher dann gemeldet und die Erlaubnis gebeten. Und die katholische Kirche hat Nein gesagt, das geht nicht, machen wir nicht. Und dann hat das der katholische Priester trotzdem gemacht. Und die Folge war, der ist entlassen worden. Ja. Das heißt, sie haben zwar jetzt hier in der Ökumene Fortschritte gemacht, aber sie haben doch hier immer noch eine Grenze gehabt, wo sie nicht drüber springen konnten. 2005 eine Erklärung von Bischof Eero Huivinen. Das ist der finnische Chef, der finnische Oberste von den finnischen Protestanten. Er sagt Folgendes: Wir finnischen Lutheraner wollen der katholischen Kirche Christi angehören, erklärte Helsinkis lutherischer Bischof Eero Huivinen am Mittwoch beim italienischen Eucharistischen Kongress in Bari. Mit ganzem Herzen wünsche ich mir, jenen Tag vorwegnehmen zu können, an dem Lutheraner und Katholiken wieder auf sichtbare Weise miteinander vereint sind. Wir sehen, dass also auch führende lutherische Leute bereits sagen, dass die Ökumene dahin führen soll, dass die beiden Kirchen wieder miteinander vereint werden, dass es eine sichtbare Einheit gibt. Es könnte kommen. Ob es wirklich so kommt, wissen wir nicht, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Dann habe ich 2013 von der Eröffnungsrede von Papst Franziskus. Und er hat auch etwas gesagt, ähnlich übrigens auch als Benedikt der 16. Papst geworden ist, hat er in seiner Erklärung ganz am Anfang, in seiner ersten Rede gleich gesagt, was sein Programm ist. Und er hat gesagt, mein Programm ist, die Kirchen zusammenzuführen und auch mit den anderen Religionen hier zusammenzuarbeiten. Und Ähnliches hat Papst Franziskus gesagt, ich zitiere, ich will meinen festen Willen bekräftigen, nach dem Vorbild meiner Vorgänger weiterzugehen auf dem Weg des ökumenischen Gesprächs. Den Vertretern des jüdischen Volkes, mit dem uns ein spezielles geistliches Band vereint, versichere ich, das brüderliche Gespräch fortzusetzen, zu dem das Konzil uns gedrängt hat und das in den letzten Jahrzehnten schon viele Früchte getragen hat. Ich grüße auch alle anderen Vertreter von Religionen, vor allem die Muslime, die an den einen lebendigen und barmherzigen Gott anbeten. In eurer Anwesenheit sehe ich ein greifbares Zeichen für den Willen, im gegenseitigen Respekt und in der Zusammenarbeit für das Gemeinwohl der Menschheit zusammenzuarbeiten. Hier sehen wir das Konzept, was er hat, sein Programm, nämlich er sagt, die sichtbare Einheit aller Kirchen durch die Ökumene. Das heißt, alle werden wieder katholisch, denn die katholische Kirche kann nicht sich selbst ändern. Sie haben Dogmen, die unveränderlich sind, aber die anderen können sich ändern und können katholisch werden. Und die Zusammenarbeit und Zusammenführung aller Religionen. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Zusammenschluss der Kirchen die Katholiken ein Angebot machen werden. Ähnlich, was sie auch schon mal der anglikanischen Kirche und auch der anglikanischen Bischöfen, die sie auch damals sich mal abgespalten hatten von der großen Kirche, gemacht haben. Nämlich, dass sie sagen, wenn ihr wieder katholisch werdet, dann könnt ihr sozusagen innerhalb der Kirche noch eine eigene Gruppe bilden. Und zwar, ihr müsst nicht an einige Dinge glauben, die vielleicht euch schwerfallen. Zum Beispiel, dass der Papst unfehlbar ist. Das müsst ihr nicht glauben. Ihr müsst nur den Papst anerkennen als Führer der Kirche. Und dann könnt ihr innerhalb der Kirche eben eure eigene Kirche und euren eigenen Glauben auch noch weiter vorantreiben und auch weiter pflegen. Könnt ihr mir vorstellen, dass so eine Vereinbarung getroffen werden könnte? Und dann würde es eine Tür sein, den Protestanten das leicht zu machen, auch mitzumachen, weil sie sonst sich schwer tun würden, manche katholischen Lehren vom Fegefeuer oder von der Fehlbarkeit des Papstes oder von Maria, mittlerer Dienst und so weiter, das alles annehmen zu müssen und auch glauben zu müssen. Ja, die Frage ist, wenn wir die Ökumene sehen, hier haben wir zwei Werte, die beide wichtig sind und die beide biblisch sind. Nämlich einmal die Frage der Einheit und zweitens die Frage der Wahrheit. Jesus sagt, er wünscht das, und das werden wir auch gleich nochmal lesen im Bibeltext, er betet darum, dass seine Nachfolger eins sind. Und zweitens sagt er aber auch, und er wünscht, dass wir in der Wahrheit bleiben, dass wir nicht Verführern auf den Leim gehen und nicht vom Weg abkommen. Deswegen möchte Gott, dass wir Einheit haben und Wahrheit haben. Die Frage ist jetzt, was ist wichtiger? Wenn es einen Konflikt gibt zwischen diesen beiden, was steht höher? Einheit oder Wahrheit? Ich bin überzeugt, dass die Wahrheit höher steht. Das kann man zum Beispiel sehen bei Martin Luther. Er war in einem Konflikt, dass er jetzt Wahrheit erkannt hat aus der Bibel. Aber wenn er das jetzt durchzieht und das verkündigt und dabei bleibt, dass er die Einheit der Christen aufs Spiel setzt. Wäre für ihn die Einheit wichtiger gewesen als die Wahrheit, hätte er gesagt, ich habe zwar jetzt Wahrheit erkannt, aber um die Einheit nicht zu gefährden, um dass wir alle gemeinsam weiter Gott dienen können, werde ich jetzt die Wahrheiten, die ich erkannt habe, halt nicht mehr predigen oder unter Teppich wiederkehren. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, die Wahrheiten, die ich erkannt habe, sind so wichtig und so grundlegend, dass ich die Einheit aufs Spiel setze, dass ich mein Leben aufs Spiel setze für die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit war für ihn wichtiger. Deswegen ist der Weg, den jetzt die Ökumene einschlägt, dass sie sagt, wir möchten eine Einheit herbeiführen, wo man aber dann die Wahrheiten, jeder muss seine Sonderlehren, die er hat, was meistens auch Wahrheiten sind, irgendwo nicht mehr so ernst nehmen, irgendwo unter den Teppich kehren und dann kann man das gemeinsam betonen und dann kann man auch am Ende die Einheit finden. Aber das ist eine Einheit auf Kosten der Wahrheit. Und die Bibel spricht davon, dass es am Ende eine Einheit geben wird unter den Religionen und den Christen. Aber dass diese Einheit eine antigöttliche Einheit sein wird. Und das ist genau der Weg, den wir momentan in der Ökumene sehen und auch in der Synkretismus sehen, dass die Art und Weise, wie die Einheit hergestellt wird, nicht auf der Grund, auf der Basis, auf dem Grund und auf der Basis der Bibel beruhen. Wie ist aber denn nach der Bibel die wahre Einheit zu finden? Es ist Folgendes, wenn alle Christen die Bibel lesen würden und mal ihre eigenen Traditionen und ihre eigenen Dinge, die sie so im Hinterkopf haben, mal zur Seite schieben würden, und wenn sie sich vom Heiligen Geist führen lassen würden, die Wahrheit zu erkennen und darum beten, dann würde der Heilige Geist alle zur gleichen Wahrheit führen. Es gibt nur eine Wahrheit, die absolute Wahrheit, die in Gottes Wort beschrieben ist. Und dann könnte man in dieser Wahrheit, die alle finden und alle auch zusammen hier entdecken, könnte man durch diese Wahrheit, könnte man dann zur Einigkeit und zur Einheit kommen. Das wäre also Einheit in der Wahrheit. Während die Ökumene eine Einheit neben der Wahrheit hat. Und am Ende wird es diese zwei großen Gruppen geben. Auf der einen Seite die antigöttliche Einheit, die am Ende gegen Gott und gegen Gottes Volk kämpfen wird. Und auf der anderen Seite wird es eine Einheit in der Wahrheit geben, Gottes Volk, das am Ende Gott treu bleibt, und von der anderen Einheit verfolgt wird. Am Ende wird es nur zwei Gruppen von christlichen Gruppierungen geben. Ja, und dann haben wir eine sehr interessante Begebenheit. Am 18. Februar 2014 gab es ein Treffen von Tony Palmer und Papst Franziskus und daran anschließend dann auch noch ein Treffen von Tony Palmer mit den großen Führern der protestantischen Welt. Er ist mittlerweile gestorben in der Zwischenzeit. Er war anglikanischer Bischof. Er war 27 Jahre in Südamerika. Er war Mentor. Sein Mentor und sein geistlicher Vater war George Bergoglio. Und das ist der jetzige Papst. Obwohl er selbst nicht katholisch ist, hat er doch mit dem Papst gute Verbindungen gehabt. Er war Verfechter der Einheit der Christen. Und damals war eine Konferenz in den USA von der City of God Community Church. Das waren vor allen Dingen charismatische und pfingstlerische Kirchen. Und die sind ja normalerweise sehr evangelikal und sehr bibeltreu. Und sie haben mit dem Papsttum manchmal so auch ihre Probleme. Und da waren über 1000 Leiter von diesen Leuten dabei. Und Tony Palmer hat auf diesem Treffen gesagt, er hat sie aufgerufen, eine Einigkeit wiederherzustellen. Er hat ein Video vom Papst gezeigt, wo der Papst eine Botschaft der Liebe und des Grußes an sie ausrichtet und dass sie doch alle wieder zurückkommen sollen. Und dann hat er gesagt, ich zitiere nur so ein bisschen, das Ganze würde jetzt zu lange gehen, das jetzt vorzulesen. Er sagte, die Trennung ist vorbei und der Protest ist vorüber. Luther hat protestiert oder die Protestanten haben protestiert, aber jetzt haben wir die gemeinsame Rechtfertigungserklärung. Und das zeigt, dass die katholische Kirche auch anerkennt, dass wir allein durch die Gnade gerettet werden. Deswegen müssen wir nicht mehr protestieren. Wir können wieder zusammengehen. Und dann hat er gesagt, Gott möchte die Einheit und alles, was gegen die Einheit ist, ist antigöttlich und teuflisch. Und deswegen hat er dann gesagt, jeder, der sozusagen gegen die Ökumene ist, ist damit auf der Seite Satans, der die Einheit verhindern will. Und jeder, der für die Ökumene ist, der ist auf Gottes Seite, der alle Christen zur Einheit führen möchte. Also es gibt momentan starke Bestrebungen und auch Verfechter für die sichtbare Einheit der Christen auf dieser Erde. Wo finden wir Übereinstimmungen der Ökumene mit der Bibel? Erstens, der Glaube an Gott. Man hat immer noch den Glauben an Gott, der sie verbindet, wo man sagt, das ist uns wichtig. Und dafür stehen wir. Und dass sie auch dafür sind, für die Einheit der Christen zu kämpfen. Die Bibel sagt das auch, dass wir die Einheit der Christen brauchen und haben sollen. Aber der Weg natürlich, den sie dafür wählen, ist nach der Bibel nicht der richtige. Wo finden wir Probleme und wo finden wir Abweichungen von der Bibel in dem ökumenischen Gedanken? Erstens, wir haben Einheit auf Kosten der Wahrheit. Und zweitens, diese Einheit, die kommen könnte oder die schon absehbar ist, hat die Gefahr, dass es einen geistlichen Machtmissbrauch geben wird. Die Globalisierung, die man hier sieht, könnte dazu führen, dass die Macht missbraucht wird und andere wieder verfolgt werden. Und dass wir hier eine Verbindung sehen zwischen dem Staat und der Kirche. Denn die Ökumene ist im Endeffekt nicht nur eine Verbindung untereinander der christlichen Kirchen, sondern natürlich gibt es hier auch Verbindungen zum Staat. Und auch der Staat ist hier mit dran beteiligt. Und die drei Dinge schauen wir uns jetzt mal genauer an. Erstens, Einheit auf Kosten der Wahrheit. Johannes 17, Vers 20 sagt Jesus, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Das ist übrigens der klassische Text, den die ökumenefreundlichen Kirchen und Vertreter meistens anführen und sagen, weil Jesus das gebetet hat, deswegen ist es gut, dass wir auch alle eins werden. Deswegen ist auch dieses Prinzip der Einheit gut und wichtig. Aber in den Versen davor hat Jesus auch Folgendes gesagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, dass er hier, bevor er von der Einheit spricht, die Wahrheit hochgehalten hat und dass er sagt, dass wir in der Wahrheit geheiligt sind. Und wenn die Nachfolger Jesu in der Wahrheit geheiligt sind, dann heißt das, dass sie vom Heiligen Geist geführt sind und sich vom Heiligen Geist auch in die Wahrheit führen lassen. Und dann sind sie auch sich einig. Sie sind sich einig, weil sie einen Herrn haben, Jesus Christus, weil sie eine Botschaft haben, die biblische Lehre, die biblische Botschaft und eine Mission haben, den Auftrag des Evangeliums den Menschen zu verkündigen. Aber wenn die Botschaft nicht die gleiche ist und wenn die Mission nicht die gleiche ist, dann kann es auch keine Einheit geben. Also eine Einheit auf Kosten der Wahrheit ist problematisch. Deswegen ist der Weg zur Einheit ist nicht der Weg, den Gott möchte. Im Gegenteil, es ist ein Weg, wo wir sehen können, dass in der Endzeit vorausgesagt worden ist, dass diese Einheit geben wird, die sich am Ende gegen die Wahrheit stellt. Zweitens die Globalisierung und die Gefahr des Machtmissbrauches. Und das ist nicht nur eine Gefahr, sondern die Offenbarung sagt uns ganz deutlich, dass das kommen wird. Offenbarung 13, Vers 16 und 17. Und es macht, dass sie allesamt, und zwar das Bild des Tieres ist hier beschrieben, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen, ein Malzeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier wird beschrieben, dass dieses Bild des Tieres drei Dinge in sich vereint. Übrigens, das Bild des Tieres ist noch zukünftig. Das ist eine Macht, die kommen wird, die jetzt noch nicht da ist. Und sie hat drei Merkmale. Erstens, hier steht, dass sie alle angebetet, das Bild des Tieres anbeten sollen. Das steht übrigens im Vers davor, Vers 15 habe ich jetzt hier nicht mit zitiert. Da steht, dass das Bild des Tieres angebetet werden soll. Zweitens steht hier, dass sie ein Gesetz machen, das den Menschen verbietet, zu kaufen und verkaufen, wenn sie nicht das Malzeichen des Tieres annehmen. Und wer macht Gesetze? Der Staat. Ja, und drittens steht hier, dass sie allesamt, die kleinen, großen, reichen, armen, also weltweit. Das ist also eine Macht, die politisch, religiös und weltweit ist. Und die am Ende Gesetze erlassen wird, die den Menschen zwingt, etwas zu tun, nämlich gegen Gottes Gebote zu handeln. Das Malzeichen des Tieres hebelt Gottes Gebot, Gesetz am Ende aus. Und damit werden die wahren Gläubigen, die Gott treu bleiben und seine Gebote halten, verfolgt von den anderen, die hier diese Mehrheit haben, die ökumenische Einheit haben, und die werden dann den Rest der Gläubigen verfolgen. Das heißt, die Religionsfreiheit, die sie momentan immer wieder propagieren und hochhalten, die wird am Ende nicht mehr da sein. Warum? Weil dieses Bild des Tieres ist genau diese Globalisierung. Es ist genau dieses Zusammengehen der Kirchen und der Religionen, so eine Einheit, Welteinheitsreligion, die am Ende kommen wird und die dann mit dem Staat zusammenarbeiten wird und die dann durch die Verbindung von Kirche und Staat ihre Macht missbrauchen wird, dass sie Gesetze erlässt, die die Gläubigen zwingt. Deswegen ist das nicht nur eine Gefahr, sondern das ist eine Voraussage. Und indem wir das jetzt momentan sehen, wie die Ökumene und der Synkretismus vorwärts gehen und auch mit dem Staat die Verbindungen hält, sehen wir, dass sich das vor unseren Augen erfüllt. Es ist nicht mehr weit, dass das auch praktisch sichtbar vor unseren Augen sein wird. Und drittens, Verbindung von Kirche und Staat. Offenbarung 16, Vers 13 und 14. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Das ist übrigens die gleiche Szene, wie wir vorher gesehen haben in Offenbarung 13. Und zwar hier sind drei unreine Geister, die kommen aus dem Munde von drei verschiedenen Mächten und sie tun Zeichen. Das heißt also, es sind religiöse Mächte, die hier das endzeitliche Babylon bilden, die Zeichen tun, die sich untereinander verbinden. Das heißt also, hier haben wir erstmal eine dreifache Verbindung von diesen drei Mächten. Das sind die christlichen und auch die Weltreligionen, die sich hier verbinden, dass es eine Art Welteinheitsreligion geben wird. Und dann gehen sie zu den Königen der ganzen Welt, auch global, der ganzen Welt, um einen Kampf auszufechten. Gegen wen? Gegen Gott, gegen Jesus und gegen die Gläubigen natürlich. Denn sie können ja nicht Jesus direkt bekämpfen, sondern sie werden seine Nachfolger bekämpfen. Das heißt, hier haben wir auch das Prinzip, dass Kirche und Staat zusammengehen und dass sie am Ende gegen Gott und sein Volk kämpfen werden. Der Kampf wird so aussehen, dass sie diesen Tag festsetzen werden, wo alle Gläubigen umgebracht werden sollen. Aber an dem Tag wird Jesus wiederkommen, weil es ist der Tag des Kampfes, der Tag Gottes des Allmächtigen. Und der Tag des Allmächtigen ist der Tag der Wiederkunft, wo dann nicht die Gläubigen umgebracht werden, wie sie das vorhaben, sondern wo Jesus wiederkommt und sein Volk befreien wird. Das heißt, wir können hier sehen, dass das, was die Offenbarung voraussagt, ein Zusammenschluss der religiösen Elemente, der christlichen Kirchen und auch der christlichen Kirche mit den anderen Weltreligionen, dass das momentan auf dem Weg ist. Und wenn das vollendet sein wird, dann werden sie wieder wie im Mittelalter Gesetze erlassen, die die wahren Gläubigen verfolgen werden. Leider wird es nochmal kommen in der Endzeit. Aber wichtig ist, dass Gottes Volk Gott treu bleibt, dass sie jetzt schon erkennen können, wo Wahrheit ist, wie echte Einheit aussieht und wo nicht. Denn wenn wir das jetzt nicht erkennen, dann kann es sein, dass wir dem Falschen folgen. Und in der Offenbarung steht, wer in Babylon drin bleibt, wenn diese letzten Dinge kommen, der wird mit Babylon verloren gehen. Deswegen ruft Gott sein Volk auf und sagt, geht heraus aus ihr, mein Volk, aus Babylon, dass ihr nicht ihre Plagen empfangt und nicht an ihren Sünden schuldig werdet. Ja, der letzte Punkt, die Hinweise. Wir haben hier auch wieder einige Punkte. Erstens, dass wir die Bibel lesen. Zweitens, dass wir die biblische Prophetie studieren. Und drittens, dass für uns die Wahrheit wichtiger als die Einheit sein soll. Jeweils ein Bibeltext dazu. Die Bibel lesen. Psalm 119, Vers 9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Das ist doch eine Aussage, die uns wieder einen Boden unter den Füßen gibt, die uns deutlich sagt, was richtig ist, in welche Richtung wir gehen sollen. Nämlich, wonach sollen wir uns orientieren? Nicht nach den Kirchen, nicht nach den Pastoren, nicht nach den Konzilien, nicht nach der Ökumene, sondern an Gottes Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir Gottes Wort lesen, studieren, wenn wir es in uns aufnehmen, wenn wir danach ausrichten und das umsetzen, dann werden wir unseren Weg unsträflich gehen, heißt, dann werden wir unseren Weg in die richtige Richtung gehen, werden wir zum Licht gehen. Gott möchte, dass wir das Licht haben. Und das wahre Licht wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels und wir dann bei Gott sein dürfen. Und Gott möchte uns zu seinem Licht führen. Wir haben jetzt ein kleines Licht, die Prophetie, die uns den Weg zeigt. Aber dann kommt Jesus wieder und dann geht der Morgenstern auf, dann haben wir das große Licht. Und das ist das Ziel. Aber wenn wir nicht diesen Weg gehen, wenn wir nicht die Bibel als Grundlage haben, wenn wir danach gehen, was die anderen sagen, was die Traditionen sagen, dann werden wir nicht im Lichte gehen. Und wenn wir in der Dunkelheit wandeln, dann werden wir am Ende auch nicht am Ziel ankommen. So werden wir im Gegenteil bei denen sein, die dann sogar Gottes Volk verfolgen werden. Deswegen ist mein Aufruf, dass man die Bibel, sola scriptura, nur die Bibel als Grundlage hat und dass man alle die ganzen Spitzfindigkeiten und Traditionen der verschiedenen Kirchen, auch die, die sola scriptura Prinzip haben, haben auch ihre Traditionen, dass man die alle ablegt und nur die Bibel nimmt und nach der Bibel sich ausrichtet. Und dann wird man auf den Weg gehen, den Gott uns zeigt, der Weg zum Licht. Deswegen der Weg nach Rom, der Weg nach Mekka und zu den ganzen anderen Religionen ist alles nicht der Weg Gottes, sondern der Weg zu Jesus. Durch sein Wort Jesus kennenlernen und mit Jesus gehen, bis er wiederkommt. Zweitens, die biblische Prophetie studieren. Offenbarung 13, 15 bis 17, das haben wir eben schon mal gelesen, dass hier am Ende der Zeit nochmal Verfolgung kommt. Dass am Ende der Zeit nochmal diese Verbindung kommt und der Druck kommt. Die Prophetie offenbart uns. Sie zeigt uns, was die Zukunft bringt. Und sie zeigt uns auch schon, welche dabei sein werden. Welche Mächte am Ende das tun werden. Und das hilft uns zu erkennen, wo wir jetzt auch unser Vertrauen geben und wo nicht. Wenn wir jetzt schon sehen, dass die Ökumene Fortschritte macht und dass biblische Wahrheiten aufgegeben werden und dass man den Boden der Bibel verlässt, dann ist das nicht der Weg, den Gott zeigt. Gott sagt, wir sollen treu sein, egal was es kostet. Die Wahrheit ist alles wichtiger als alles andere. Die Wahrheit der Bibel und die Wahrheit zu Jesus Christus. Und Paulus sagt uns auch, dass die Menschen verführt werden, wenn sie nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Deswegen ruft er uns auf, dass wir die Liebe zur Wahrheit haben, die Liebe zur Bibel haben, dass wir die Bibel schätzen und lesen und aufnehmen, uns danach ausrichten und die Liebe zu Jesus haben, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Und nur durch die Liebe zu Jesus können wir auch auf dem richtigen Weg bleiben, weil Jesus uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt und führt. Drittens, die Wahrheit ist wichtiger als die Einheit. 1. Korinther 11, Vers 19 heißt es, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Gott sagt nicht, Spaltungen sind immer schlecht, müssen wir immer auf jeden Fall vermeiden. Die Spaltung im Mittelalter, in der beginnenden Neuzeit, der Reformation, war wichtig und war richtig und war gut, weil dadurch das Licht wieder größer geworden ist. Und die Reformation ist nicht stehen geblieben bei Martin Luther, sondern die Reformation ging weiter. Und die verschiedenen Kirchen, die wir jetzt angeschaut haben in diesem ganzen Seminar, zeigen, dass das Licht fortschreitend heller geworden ist und dass wir jetzt noch mehr Licht haben als vor 100 Jahren und dass wir das gesamte Licht, was Gott uns gegeben hat, ob das jetzt auch die 10 Gebote sind, die wichtig sind, der Gehorsam ist, die Erwachsenentaufe, der Sabbat, dass das Licht ist, was Gott uns gibt und dass wir diesem Licht folgen. Und wenn wir diesem Licht folgen, dann werden wir am Ende mit Jesus, wenn er wiederkommt, in sein Reich gehen. Entscheidend ist, dass wir nicht dorthin gehen, wo Kirchen versuchen, uns nur an sich zu binden. Kirchen können Macht ausüben und Menschen beeinflussen, aber sie können uns nicht zwingen. Gott sagt, wenn du meinem Weg gehst, meinem Wort folgst, dann wirst du am Ziel ankommen. Jesus wird uns diesen Weg führen und er wird uns festhalten auf diesem Weg. Deswegen möchte ich jeden aufrufen, dass wir unser Leben Jesus übergeben, dass wir uns entscheiden, der Bibel konsequent zu folgen, keine Kompromisse zu machen und dass wir das, was Gott uns sagt, umsetzen, dass wir gehorsam sind und dass wir dort, wo wir sehen, wo falsche Dinge sind, nicht mitmachen, uns einfach fernhalten davon, auch wenn es weh tut, auch wenn wir ausgelacht werden, auch wenn wir Verfolgung erleiden müssen. Aber wenn Jesus kommt, werden wir für alles belohnt werden. Das wird das Schönste sein, wenn Jesus wiederkommt und wir dann nach Hause gehen dürfen in sein Reich, wo es kein Leid und keine Verfolgung und keine Trauer und keine Krankheit und keine Tod mehr geben wird. Und ich wünsche mir, dass Sie und ich, dass wir alle dort sein werden. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns den Weg zum Himmel so deutlich zeigst, dass wir durch dein Blut, Herr Jesus, erlöst sein können. Aber dass du uns auch zeigst, dass es auch in der Endzeit Verführung geben wird, wo Mächte sich zusammenschließen werden, die gegen dich und gegen dein Wort aktiv werden. Wir bitten dich, Herr Jesus, hilf, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Schenk uns die Gabe zu unterscheiden, was wahr ist und was falsch ist. Und dass wir deinem Wort folgen. Dass wir die Zeit finden, dein Wort zu lesen, jeden Tag in uns aufzunehmen. Dass wir auf dich schauen, um in dein Bild verwandelt zu werden. Und Herr Jesus, hilf, dass unsere Liebe zu dir jeden Tag größer wird, jeden Tag zunimmt. Dass unsere Sehnsucht zu deiner Wiederkunft auch immer größer wird. Und Herr Jesus, darauf freuen wir uns, darauf warten wir, dass du bald kommst. Wir bitten dich, komm doch bald, dass wir bald nach Hause gehen dürfen in dein Reich. Nach Hause, wo es keine Krankheit und keine Schwierigkeiten mehr gibt, aber vor allen Dingen, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, deine Liebe und deine Gnade erleben dürfen. Herr, lass uns das Ziel erreichen und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.